Und damit eröffnen wir die Fragerunde mit Andreas Bausewein, der schon lange nicht mehr da war. Was hat er nur zu tun? Schönen guten Tag, Herr Bausewein.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Geht's Ihnen gut?
Ja, doch. Also ich habe noch keine Grippe bisher bekommen und ist ja schon gut mittlerweile, wenn man sieht, wie viele rumlaufen und hüsteln und schnupfen, da bin ich bisher gut durchgekommen.
Das heißt, Sie machen viel Sport, Sie können immer noch gut schlafen, also die körperliche Gesundheit und mentale...
Alles, ich arbeite auch viel, Herr Rose.
Ah. Ja, natürlich, das ist ja klar. Also Arbeit ist ja Lebenszweck oder könnten Sie sich vorstellen, irgendwann auch mal zu sagen, gar nicht mehr?
Irgendwann mal, aber ehrlich gesagt, jetzt noch nicht. Also ich glaube, ich würde wahnsinnig werden, wenn ich so 3-4 Wochen lang nichts zu tun hätte.
Also Sie sind ein Urlaubsmuffel sozusagen.
Nee, will ich nicht sagen, aber so nach 14 Tagen reicht es dann auch. Ne? Dann sagt man, jetzt bist du wieder im Büro, ist auch schön.
Herr Bause, wenn nach 14 Tagen setzt der Erholungseffekt überhaupt erstmal ein, wenn man nicht mehr an die Arbeit denkt und nicht mehr an das schöne Erfurt, dann geht der Erholungseffekt los. Ist so.
Ach so, gut, okay.
Müssen wir mal noch dran arbeiten.
Test es mal irgendwann.
Na gut. Ihnen geht's gut, Sie sind gut gerüstet und haben auch keine Lust, also nicht für Erfurt zu arbeiten. Das heißt, die Landespolitik und sag mal, das, was da, also das ist doch dieser Landtag da oben, das ist absolut keine Option.
Nö, also aktuell nicht. Ich mache das dort, ja gut, was ich auch mache durch meine andere Funktion als SPD-Chef in Thüringen. Aber ich bin OB von Erfurt und ich will es bleiben.
Zur nächsten OB-Wahl treten Sie auf jeden Fall an, gehen nicht nieder. Das ist klar. Aber Lande ist doch, das ist doch die große Politik, das ist doch das, was da oben passiert, das reizt Sie überhaupt nicht.
Mal sehen, was irgendwann in der Zukunft noch kommt, aber ich mir gefällt meine Aufgabe, die ich habe, und ich sag mal, das Schöne an Erfurt ist doch, die Stadt entwickelt sich. Ne? Also es ist eine Stadt, die aus allen Nähten platzt, die brummt. Das ist schon ein Unterschied zu vielen anderen Städten unserer Größenordnung.
Naja, dann haben wir aber noch nicht über die Probleme gesprochen, denn ganz ohne Probleme geht es ja in Erfurt auch nicht ab. Aber bevor wir zu Erfurt kommen, nochmal zur weltweiten Lage. Also Sie sind ja ein Politiker mit Leib und Seele, Sozialdemokrat. Das auf der einen Seite ist der Schulzeffekt, die SPD könnte wieder was wuppen, also könnte die 5%-Hürde doch knacken zur Bundestagswahl und liegt irgendwie vor der CDU. Wenn ich Ihnen das jetzt vor einem Monat gesagt hätte, hätte ich gesagt, also Herr Rose, Sie spinnen doch.
Hey, was haben Sie geraucht, Herr Rose?
Ja, genau.
Aber ich war letzte Woche bei einer Veranstaltung bei den Jusos, also unser SPD-Nachwuchs, und da waren so
die sie ärgern
16, 17 Jahre gelegentlich, aber ich mag sie ja. Ne? Also 16, 17-Jährige dabei, die konnten sich nicht erinnern an eine Umfrage, wo die SPD vor der Union lag. Also so lange ist das her. Jetzt schauen wir, ob es so bleibt, ob es sich verfestigt, aber es sieht erstmal nicht schlecht aus.
Und jetzt will ja Martin Schulz das nachbessern, was eigentlich die SPD in den Abgrund gezogen hat, nämlich die Agenda 2010. Ihm ist jetzt aufgefallen, dass da Ungerechtigkeiten passiert sind. Also der Bezug von Leuten, die Jahrzehnte arbeiten und dann nur noch ein Jahr ALG 1 oder Arbeitslosengeld bekommen und dann auf Hartz IV runterfallen. Die einen sagen schreiende Ungerechtigkeit, es hat uns die SPD eingebrockt, und jetzt sagt Martin Schulz, man muss auch Fehler eingestehen und muss das revidieren. War die Agenda 2010 mit diesen Regelungen ein großer Fehler?
Ich habe die immer kritisch gesehen, die Agenda 2010. Auf der anderen Seite muss man sagen, dieser wirtschaftliche Aufschwung, den Deutschland hingelegt hat in den letzten Jahrzehnten, der basierte auch ganz massiv darauf. Aber nachdem wir uns jetzt wirtschaftlich so entwickelt haben, nachdem die Exportquote steigt und steigt, müssen wir einfach nachjustieren. Und da gab es unter Garantie, gab es an bestimmten Stellen eine Fehlentwicklung. Sie sprechen es gerade an, wer jahrzehntelang in die Rentenversicherung in die Arbeitslosenversicherung einzahlt und dann mit Mitte 50, Ende 50 einen Job verliert, dann kann ich den nicht behandeln wie jemanden, der vielleicht nur ein Jahr einbezahlt hat. Und das ist ein Punkt, wo man ohne weiteres nachjustieren muss. Also ich denke, nachdem die Wirtschaft jetzt ein Jahrzehnt lang von diesen Maßnahmen durchaus profitiert hat, ist es an der Zeit, auch einen Teil des Gewinnes an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weiterzugeben.
Das heißt, Agenda 2010 war ein Fehler. Also Sie haben gesagt, Sie sind nie ein Freund gewesen in dem Falle. War das ungerecht?
Also alles war nicht ein Fehler, ne? Aber es war ja ein Maßnahmenpaket von allen möglichen Regelungen. Und die Agenda, also erinnern Sie sich mal, 15, 20 Jahre ist es her, fast 20 Jahre, als Kohl noch Kanzler war, da hat man in der britischen Presse geschrieben von Deutschland als den kranken Mann Europas, weil die deutsche Wirtschaft eher auf absteigendem Ast war. Und jetzt, die letzten Jahre ist das Gegenteil der Fall. Ne? Und die Ursachen, dass es so kam, das liegt schon massiv mit in der Agenda 2010, aber das heißt trotzdem nicht, dass alles richtig war, was da gemacht wurde. Und Sie sagten es eben auch schon, der SPD hat es einen Großteil der Wählerschaft weggehauen. Ne? Wir hatten früher Ergebnisse, aber jetzt liegt man bei Emnet bei 33%. Da ist schon bei uns die Euphorie ausgebrochen. 33% im Bund. Jetzt schauen Sie mal, also vor 15 Jahren wären wir bei so einer Umfrage depressiv geworden. Also da ist was passiert, und ich glaube, es ist an der Zeit, wieder deutlich und glaubhafter mehr auf soziale Gerechtigkeit zu setzen.
Ich würde gerne mit Ihnen über das Thema weiter weiterreden über die Weltpolitik, aber wir können ja noch zwei Worte, was da derzeit passiert. Die einen sagen ja, die Demokratie ist tatsächlich in Gefahr. Unser wichtigster Bündnispartner, unsere amerikanischen Freunde, die uns befreit haben vom Hitlerfaschismus, die uns beschützen weltweit, die mit uns eine enge wirtschaftliche, also auch kulturell gibt es ja eine große Verbindung. Haben Sie Angst um das, um dieses Bündnis, um Amerika, oder überleben wir diesen Typen alle?
Ich hoffe es. Also das hat ja manchmal was von Realsatire. Ja. Also wenn man jetzt die Pressekonferenz letzte Woche, die er da gegeben hat, das ist doch unglaublich. Also ein Politiker in bestimmter Funktion muss die Fähigkeit haben, seine Emotionen zu kontrollieren und nicht auf jeden Angriff, der da kommt, der manchmal unberechtigt ist, ja, also gut, häufig unberechtigt ist natürlich, ne, nicht auf jeden Angriff genauso zu reagieren. Ne? Das ist, da muss ich auch einen kühlen Kopf bewahren, und das kann Präsident Trump offensichtlich nicht. Ja? Und dann dieses Fake News und alternative Fakten und sowas, da läuft sein eiskalten Rücken runter. Und das macht einen schon Gedanken, man weiß, das ist, wenn nicht der mächtigste Mann der Welt, dann einer der mächtigsten Männer der Welt. Und ist was, was man hätte nie erwartet vor einigen Jahren, dass so jemand eine Wahl gewinnen kann. Und ich meine, wir erleben das aber auch in Europa, dass Populisten auf dem Vormarsch sind, wobei die neuesten Umfragen, die wir jetzt hier haben in Deutschland, vielleicht ist es ja auch ein positiver Trump-Effekt, ja, dass Leute sagen, meine Güte, guck mal, wo es hinführen kann. Es geht eben nicht, weil ich finde neben den Umfragewerten für die SPD besonders erfreulich, dass die AfD gerade an Zustimmung verliert.
Wir sprechen das wieder nach der Bundestagswahl.
Warten wir mal ab, aber es ist schon mal ein schönes Zeichen, dass sie das erste Mal seit einem Jahr runtergehen und nicht hochgehen.
So, Herr Bauser, jetzt haben wir uns ein bisschen warm geredet. Ich hoffe, dass ich Sie ein bisschen aus der Reserve locken kann, also Sie emotional werden, aber Sie sagen, wir müssen ja als Politiker kontrolliert sein, ne? Und das, also ist ja auch eine Rolle.
Das heißt, man soll sich auch nicht verstellen, ja, und soll da keine Rolle spielen, um Gottes Willen, aber man muss immer wissen, dass man natürlich auch ein paar Möglichkeiten hat und eine gewisse Macht hat, die andere vielleicht nicht haben, ne? Und da kann ich nicht mit aus dem Bauch heraus auf alles reagieren. Also
Demut
ist schon angemacht. Und wenn ich mal eine Mail bekomme oder mich in irgendeiner Podiumsdiskussion jemand angreift, dann darf ich mich nicht darauf herablassen, da genauso zu reagieren. Ja, und das wünschte ich allen.
Ja, ich habe mal hier eine Frage. Also gibt ja verschiedene Fragen, und eine von denen ist, bevor wir inhaltlich anfangen: Was würden Sie beruflich gern machen, wenn Sie kein Politiker wären? Fragt Marcel. Nur mal so als... Was würden, also wenn Sie keine,
das könnte ich erstmal sagen, man ist ja als Oberbürgermeister in dem Sinne nicht Politiker, ne? Ich bin ja Verwaltungschef, nur nebenher Politiker, so gesehen. Nein, ich weiß es nicht.
Ich habe
ein paar Berufsabschlüsse, ne? Ich habe ja 3 Stück an der Zahl. Ich habe mal Elektriker gelernt, dann später Sozialpädagoge studiert und Pädagogik. Ich hätte schon ein paar Möglichkeiten, aber ich gebe zu, ich habe mir da keine Gedanken gemacht.
Elektrischer Sozialpädagoge.
Ist auf jeden Fall nicht so, dass ich irgendwas in der Hinterhand hätte, ne? Also das weiß ich nicht. Und man weiß ja nicht, was man für den Rest seines Erwerbslebens macht. Ne? Ich meine, ich gehe nach gegenwärtigen Kenntnisstand mit 67 noch in Rente. Ich befürchte fast, bis ich soweit bin, wird es wohl 70 werden. Mal sehen, was im Leben noch kommt. Aber ich habe mir da keine Gedanken gemacht, was danach kommt.
Na, schauen wir mal. So, jetzt kommen wir mal zum Thema. Also am 8. März soll möglicherweise der Doppelhaushalt beschlossen werden oder eingebracht werden. Wir können mich also am 8. März eingebracht. So, dann wird er vielleicht im Mai beschlossen, möglicherweise. Und dann muss 4 bis 6 Wochen Landesverwaltungsamt das prüfen. Im Juni wird er genehmigt. So, und dann gibt es erst sozusagen Mitte des Jahres Geld. Investivkosten, die ganzen, da ist, sagen die Bau Leute, da gehen aber die Preise, ist es Sommerloch, gehen die Preise in die Höhe, und dann kann am Ende wieder Ende des Jahres erst Geld ausgegeben werden, oder es wird alles teurer. Muss sich da nicht langsam mal was tun? Also ist der Doppelhaushalt eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, aber warum schafft es die Stadtverwaltung nicht, rechtzeitig den Haushalt vorzulegen? Möglichst noch im Jahr davor.
Ja, also, das ist ja das Ziel, dass wir mal wieder hinkommen. Aber scheinbar, wo wir letztes Jahr beschlossen haben, da war es November, ja, und dann haben wir den Haushalt auf den letzten Pfiff bekommen, kurz vor Heiligabend bestätigt. Da sind wir dieses Jahr schon deutlich davor, und vor allem, Sie sagten, das ist ein Doppelhaushalt. Also wir haben dann nicht nur den Haushalt für das verbleibende Jahr 2017, sondern auch für das komplette Jahr 2018. Das ist schon auch
Planungssicherheit. Das ist ja nicht OB-Wahl?
Hörte ich, dass sie da sein soll.
Ja.
Aber der Hintergrund ist natürlich auch, dass wir ewig rechnen müssen, bis wir in irgendeiner Form einen Haushalt beisammen haben. Wir hatten die Debatte im Stadtrat zum Haushaltssicherungskonzept im Dezember. Die ist ja in weiten Teilen schwierig verlaufen. Die Stadt hat uns erstmal gesagt, wo er überall nicht sparen will. Das ist ja immer so, dass man sagt, was wollen wir nicht. Und die Ergebnisse der Beratung mussten ja auch in den Haushalt reinfließen. Und deswegen hat es einfach jetzt noch bis jetzt gedauert, aber Man sollte mal sehen, wie es letztes Jahr war und vorletztes Jahr war. Also ich glaube, wir haben da schon ein paar Schritte nach vorne gemacht. Aber prinzipiell muss man sagen, dass wir nach wie vor als Stadt unterfinanziert sind. Ja, die Steuern laufen richtig gut, die Einnahmen, aber die Ausgaben im flüchtigen Bereich laufen noch viel besser. Und da muss einfach die nächsten Jahre einiges geschehen.
Und über den Sanierungsstau werden wir natürlich auch gleich reden. Einer ist natürlich die Kita-Sanierung, war Ihnen eine Herzensangelegenheit. Im Wahlkampf haben wir das gesagt, immer mal wieder. Allerdings komme ich mit den Zahlen nicht ganz zurecht. Also 130 Millionen sind die Kosten. Und Sie haben gesagt, bis 2019, bei Neujahrsempfang, glaube ich, sind wir durch mit der Sanierung.
Im Wesentlichen durch.
Und die Verwaltung hat aber was anderes gesagt. Wer hat da jetzt sich nicht richtig abgestimmt?
Beide. Ich habe gesagt, wir sind immer so, ne? In Zweifelsfall. Nein. Im Wesentlichen sind wir 2019 durch. Es wird wohl die letzte Kita fertig sein, 2021. Das sind so spezielle Fälle, wo wir Grundstücksfragen noch zu klären hatten und so weiter. Also es gibt ein paar Nachzügler. Aber im Wesentlichen sind wir jetzt auf der Zielgerade. Und ich gebe zu, ich habe mir das auch wesentlich schneller gewünscht. Aber um einen Vergleich zu nennen, als ich gewählt wurde, vor 11 Jahren hieß es Sanierungsstau 27 Millionen. Wir brauchen nur noch 70 Kitas. So, jetzt wären es dann wahrscheinlich 135, 140 Millionen gewesen sein, wenn wir durch sind. Und es sind 107 Kitas. Also es gibt eben auch glücklicherweise wieder mehr Kinder in der Stadt. Und deswegen gab es die Verzögerung. Aber dann können wir wirklich sagen, wir sind durch mit den Kitas. Und
alle Kraft, wie erklären Sie das, Kita Frienstedt, seit 8 Jahren warten die auf die Sanierung.
Ja, das ist so ein spezieller Fall. Mhm. Ne? Wir können dort nicht bauen, wo die Kita steht. Wir brauchen dort ein neues Grundstück. Das musste organisiert werden. Das Grundstück lag auch im Außenbereich. Also im Außenbereich brauchen sie einen B-Plan für, um es in den Innenbereich zu machen. Das war eine spezielle Verzögerung. Ich glaube nicht mal 8 Jahre, sogar schon länger wollte man dort sanieren. Aber eben nicht an der Stelle. Wir müssen nämlich auch erweitern in Frienstedt, weil es dort auch mehr Kinder gibt. Und solche Fragen, wie kommt man ein neues Grundstück ran, wie kann man das planungsrechtlich hinbekommen, das braucht einfach seine Zeit. Da gab es durchaus einfachere Fälle, wo man sagen konnte, wir bauen einfach aufs Grundstück eine neue oder wir sanieren die Kita komplett, und das ging eben in dem Fall dort nicht.
Also wir fassen zusammen, bis 2021 sind wir komplett durch und dann muss man
also sich... Mit dem Programm, was wir jetzt haben, ich will nicht ausschließen, ja, wenn Erfurt weiter so wächst, wie das der Fall ist, dass wir uns dann genau hinsetzen müssen und sagen, wo bauen wir denn noch neue Kitas hin? Das kann durchaus sein, aber nach gegenwärtigen Kenntnisstand reicht es dann aus.
Noch bitterer sieht es mit der Schulsanierung und den Schulneubauten aus. Also wenn ich das richtig erinnere, 3 bis 4 Schulneubauten bräuchte es laut Schulamt, und wir haben einen Sanierungs- und Investitionsstau von 250 Millionen. Das sind 250 Millionen. Ist das richtig oder habe ich da falsch?
Nee, das wäre schön, wenn es nur so wenig wäre. Wahrscheinlich 320 bis 330 Millionen.
Ach du Schreck, also sind die Zahlen nochmal gestiegen. Also mehr als 250 Millionen Neubau und Investivkosten, Sanierungsstau. Das ist doch gigantisch.
Ist gigantisch, ja.
Wie kann sowas auflaufen?
Es ist ja nicht so, dass wir nichts gemacht haben, ne, die letzten Jahre, aber das kann auflaufen. Zum einen, weil man neu bauen muss. Ich meine, wir haben in dieser Stadt mal Schulen geschlossen. Das ist halt unvorstellbar, sowas zu machen. Das Gegenteil ist der Fall. Kinder sind da, und die Kinder, die in die Grundschulen kommen in den nächsten 6 Jahren, die sind schon geboren. Also das kann man auch ganz gut messen. Ja, und dann war der Schwerpunkt im letzten Jahrzehnt war die Kitasanierung. Also wir haben in Schulen das gemacht, was gemacht werden musste. Die eine oder andere auch saniert. Wir haben die Schwesternschule am Leipziger Platz, wird nächstes Jahr, übernächstes Jahr fertig. Übrigens komplett mit Eigenmitteln saniert. Aber der Schwerpunkt muss jetzt Richtung Schulen verlagert werden. Da geht's, gibt ja unterschiedlichen Stand. Die Gymnasien an sich sind ja schon ganz gut am Netz. Im Bereich Regelschulen, Grundschulen gibt's Nachholbedarf. Das beginnt bei energetischer Sanierung. Das geht weiter über Einbauen von Fahrstühlen und so weiter und so fort, was eben im weiten Teil noch nicht gegeben ist.
Ihr trudelt gerade eine Frage ein von Stefan. Er fragt zu dem gleichen Thema. Sehr geehrter Herr Bausewein, wie ist Ihr Masterplan zur Sanierung der Erfurter Schulen? Aus anderen Städten gibt es einen fertig ausgearbeitete Sanierungspläne für die Schultypen in DDR üblicher Standardplattenbauschulen. Konzepte, welche sich gut auch für Jahresscheiben aufteilen und umsetzen lassen. Man muss das Rad nicht neu erfinden, schreibt Stefan. Natürlich werden auch für die Umsetzung Planungskapazitäten benötigt. Ob diese bei der Stadtverwaltung, Schul- und Bauamt oder externen KOWO angesiedelt werden, scheint für Schüler und Eltern Nebensache zu sein. Wichtig ist weiterhin die Barrierearmut. Vollständige Barrierefreiheit scheint nie erreichbar, schreibt Stefan. Dies erscheint nur bei einer komplett durchsanierten Sanierung völlig sinnvoll umsetzbar zu sein. Bei Einzel Einzelprojekten, wie zunächst nur energetischer Sanierung, droht ein Stückwerk, welches später allen Inklusionskritikern nur zum Vorwand dienen kann. Hier erscheint eine umfangreiche Finanzierung, gegebenenfalls auch von verschiedenen Landesressorts in einer Art Masterplan notwendig. Also Kombination aus Mitteln, Energie, Umwelt, Bildung, Soziales, Inklusion. Der Landeshaushalt erscheint diesen Spielraum in der aktuellen Situation zu bieten. Also wir haben Mehreinnahmen im Land. Gerade in gesellschaftspolitisch schwierigen Zeiten, in denen viele Bürger in der Leistungsfähigkeit demokratisch organisierter Regierung und Verwaltung zweifeln, erscheint es auch als wichtiges Signal geboten, vernachlässigte Schulen entschlossen und zügig zu sanieren und natürlich auch mit ausreichend Personal zu besetzen, aber das ist ja nicht Stadtsache. Jetzt die Fragen. Konzept? Zeitplan? Finanzierung? Vielen Dank. Schubert wünscht sich ergänzende schriftliche Antwort, würde er sich freuen. Konzept, Zeitplan, Finanzierung.
Er hat auch was Richtiges angesprochen. Wir haben ja eine Arbeitsgruppe, eine Projektgruppe laufen seit geraumer Zeit, die jetzt Ende März vorlegen wird und dann wird auch die Ratsvorlage ans Netz gehen. Die Struktur ist noch nicht völlig klar. Wahrscheinlich werden wir aber einen Eigenbetrieb gründen, einen städtischen Eigenbetrieb, wo die Schulsanierung und Verwaltung dann laufen soll. Und sehr wahrscheinlich wird es auch so sein, wie der Herr Schubert eben schreibt, dass wir uns, was die Plattenbauschulen angeht, dass wir die nach einheitlichem Konzept sanieren. Es ist ja der Vorteil bei den Schulen, dass sie eigentlich überall gleich sind und damit eben auch letztendlich das vergleichsweise kostengünstiger hinbekommen. Zeitschiene soll sein ein Jahrzehnt, 10 Jahre. Das heißt für uns, dass wir einstellen müssen 10 Millionen mindestens jährlich in den Haushalt für die Sanierung. Wir planen mit Landesmitteln, auch im höheren einstelligen Millionenbereich.
Was heißt planen? Sie haben ja nun auch einen guten Draht zur Finanzministerin,
oder? Da gibt es hoffnungsvolle Signale, weil man sich auch erkannt hat, dass der Druck in Erfurt besonders großer ist. Es ist eben nicht so wie auf dem flachen Land, wo ich Schulen schließen muss. Hier muss ich eben Schulen bauen. Deswegen planen wir mit Landesmitteln im hohen einstelligen Millionenbetrag und wir werden auch was verkaufen müssen als Stadt. Und vielleicht auch den einen oder anderen Kredit noch aufnehmen dafür. Das ist, denke ich mal, derzeit bei Zinsen im kommunalen Bereich von deutlich unter 1%
auch kann man nicht, verantworten.
Kann man verantworten, zumal wir auch das Ziel haben, die wieder mal abzulösen im Laufe der Zeit. Ja. Mit dieser Mischung wollen wir es schaffen, in ein Jahrzehnt diesen Sanierungsstab zu bauen.
Klare Ansage, das kann man den Leuten in Hochheim sagen, ich will sagen, die Container da noch stehen, aber das...
Also es wird Übergangsvarianten geben müssen. Ne? Also es geht gar nicht anders, weil die Schüler sind ja in weiten Teilen schon da. Was auch noch mal reinspielt jetzt. Gebietsreform zum Beispiel. Letzte Woche hat ja Mönchnershausen den Beschluss gefasst, nach Erfurt kommen zu wollen. Wir verhandeln jetzt mit denen. Das wird dann wohl auch so passieren, wenn beide Seiten das wollen. Selbst das hat ja Auswirkungen auf den Schulnetzplan. Die Mönchnershausener Kinder würden dann nach Erfurt in die Schule gehen, wahrscheinlich dann nach Fieselbach. Fieselbach müssen wir eh neu bauen, aber bis dato war geplant einzügige Grundschule und wenn aber Mönchnholzen kommt und die vier anderen Dörfer dazu, wird er zweizügig gebaut.
Also welche, auch das hat Auswirkungen. Welche Dörfer sollen dazukommen? Ist das schon wie spruchhaft?
Zum Beispiel das heißen, gehören Hain, Eichel, Born, Obernissa und Sohnstedt.
Die
1600 Einwohner, aber viel Fläche. Also gar nicht so viele Einwohner, aber viel Fläche, viel Straße.
Die heißen wir herzlich willkommen?
Ja, natürlich heißen wir
willkommen. Das war aber eine kurze, leichte Verzögerung.
Nein, wir heißen sie herzlich willkommen. Ich habe mich ja bisher sehr zurückgehalten, was die Frage angeht, Eingemeindung, weil Erfurt nicht unbedingt Eingemeindung braucht. Wir haben genug Fläche und die Stadt wächst. Aber im Falle von Mönchnershausen ist es so, dass erstens der Bezug nach Erfurt schon immer sehr stark war. Die wollten 94 schon kommen und durften damals nicht. Und dann gibt es klare Aussagen seitens des Freistaates, dass man sagt, es wird kein Grundzentrum zwischen Erfurt und Weimar geben. Die Stadtgrenzen, es wird demnächst eine gemeinsame Stadtgrenze geben zwischen Erfurt und Weimar und ihr kommt sowieso nach Erfurt. Und dann habe ich gesagt, dann nehmen wir die Hochzeitsprämie von 1 Million, wenn ihr sowieso kommt. Und die können wir dann auch dort investieren in den Dörfern. Dann machen wir es freiwillig. Ja? Und ansonsten würden sie mit einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit per Gesetz sowieso eingegliedert werden, verpflichtend.
So, nächste Thema, Beigeordnete. Also die Stelle von Spangenberg ist seit 2,5 Jahren nicht besetzt.
Eigentlich ist es die von Herrn Hilge. Ne? Also wir haben ja durchgeschoben quer.
Aber trotzdem, können ja nicht verleugnen, dass die Beigeordnetenwahl seit 2 Jahren ist sozusagen, steht das an. Warum besetzen sie die Stelle nicht? Was ist da los?
Also, kann nicht den
mach ich doch jetzt. Nach 2 Jahren.
Mach ich doch jetzt. Nein, es war ja eigentlich Herr Hilge auf die Stelle gewählt worden vor 2 Jahren und seit einem Jahr, einem guten Jahr, da ist Uwe Spangenberg in Ruhestand gegangen und da habe ich ja Alexander Hilge auf die Baubeigeordnetenstelle gesetzt. So gesehen ist das jetzt halt jetzt seitdem frei. Und Naja, es steht anders zu besetzen mit einer möglichst knappen Zeitschiene.
Und dann haben Sie das zugeschnitten auf einen Kollegen, der das gut macht und den Sie gut kennen?
Ich habe eine Ausschreibung auf den Weg gebracht, die genau die Anforderungen erfüllt, die man für die Stelle braucht. Und das haben Ausschreibungen immer so an sich, ja, dass man guckt, was für eine Stelle geht es denn dort und welche Voraussetzungen müssen da erfüllt sein.
Gut, dann werden wir mal sehen, wer es denn tatsächlich wird. Wird ja, muss man erklären, vom Stadtrat gewählt. Das sind Wahlbeamte, die also nicht vom Volk, von den Erfurtern gewählt werden.
Indirekt schon, aber
Stadtrat dann gewählt. Die haben sie auch alle auf ihrer Seite und die Fraktion, weil ihre Fraktion steht ja nicht immer. Also da ist ja, die haben sich auch bei dem letzten...
Die SPD ist eine verdammt heterogene Partei.
Ich hörte ja, das war nicht gerade begeistert. Wie kann denn sowas passieren, dass die eigene Fraktion gegen die, also aus Versehen und zum Teil noch gegen Vorlagen der Verwaltung stimmt? Da waren sie, da ist das ein Punkt, wo sie dann wirklich mal sauer geworden sind, oder?
Also das war, naja, ich, ja, also wenn man versehentlich falsch abstimmt, ist das schon, naja.
Wie kann das passieren?
Ich habe richtig abgestimmt, die anderen haben mir versehentlich falsch abgestimmt. Müssen die mal fragen, wie das passieren kann. Ich kann es nicht ganz verstehen.
Im Hauptausschuss wird kolportiert, dass Sie Herrn Warnecke, den Fraktionsvorsitzenden der SPD, angeschrien haben. Also Sie sind dann auch mal richtig stinkig und sauer geworden.
In der Öffentlichkeit. In der Öffentlichkeit. Ich schreie im Jahr ungefähr zweimal. Also bis vor 2-3 Jahren einmal im Jahr, seitdem zweimal im Jahr.
Verstehe.
Mehr schreie ich nicht. Aha. Das Schlimme ist, dass ich manchmal dann auch die Falschen erwische. Aber dann habe ich im Regelfall die Kraft, auch nach einigen Stunden zu sagen, Entschuldigung.
Und haben Sie sich bei Herrn Warnecke entschuldigt?
Ich habe es nicht bestätigt, dass ich da geschrien habe. Ich habe das nur etwas allgemeiner jetzt gefasst.
Verstehe.
Aber ich gebe zu, dass ich auch in den letzten Wochen gelegentlich mal etwas emotionaler war in bestimmten Fragen, weil ich denke ganz einfach ein bisschen, dass das große Ganze sehen. Ne? Und mir geht manchmal, dass das Klein-Klein, was auch im Stadtrat betrieben wird, geht mir gelegentlich auf den Senkel. Das sage ich ganz offen, weil das ist, wir müssen hier in Erfurt in den nächsten Jahren die ganz großen Steine rollen. Und wir können sie auch rollen. Das ist ja das Schöne. Wie gesagt, wenn wir Gera oder Suhl wären, dann müssten wir jetzt so einen Schrumpfungsprozess verwalten. Ja? Bei uns geht es darum, diese Stadt zu entwickeln und weiter zu gestalten. Das ist ja was Schönes. Aber da muss ich immer die großen Steine rollen, nicht nur das Klein-Klein spielen.
Oh, warum hat Gera und Suhl immer so einen schlechten, wenn ich das höre, würde ich immer zucken. Immer zusammen. Ja,
Rose sind auch von der Erfurt gezogen.
Muss
auch
Gründe haben. Wir spielen jetzt mal Musik. Schöne. Was? Wie bitte? Also Erfurt ist wunderbar. Wir hören jetzt was von Moonlight Breakfast und die spielen am 19.04., am 19. April im Museumskeller und hören sich folgendermaßen an. Die Fragestunde mit dem Oberbürgermeister Andreas Bausewein und es kamen einige Fragen rein, oftmals zu ähnlichen Themen. Ein Thema war Rot-Weiß Erfurt, die Multifunktionsarena. Volker fragt und sagt, RWE-Funktionäre haben in der letzten Zeit in der Öffentlichkeit angedeutet, dass der Verein in finanziellen Schwierigkeiten steckt. In der Vergangenheit hat die Stadt Erfurt in solchen Situationen immer wieder Miete für die Nutzung des Stadions gestundet oder erlassen. Sind Forderungen des Vereins angesichts der Erfurter Haushaltslage und der immer wieder rassistischen und antisemitischen Ausfälle eines relevanten Teils der RWE-Fans, zuletzt Juden-Jena-Rufe im Spiel gegen Frankfurt, nicht einfach eine Dreistigkeit der Vereinsführung, fragt Volker. Das ist jetzt der Einstieg zu unserer RWE- und Stadionrunde. Muss sich die Stadt damit auseinandersetzen, mit den Ausschreitungen und natürlich auch mit den antisemitischen Rufen, mit den rassistischen Teilen der Fans?
Damit müssen wir uns alle auseinandersetzen. Ich meine, man darf jetzt die Masse der Fans, die nicht auf die Idee kommen würden, sowas zu machen, nicht in einen Topf reinwerfen mit diesen Idioten, die es da gibt. Aber es scheint im Fußball ein generelles Problem zu sein. Schau mal, Bundesliga Dortmund, was da in den letzten Wochen los war. Also es ist nicht nur Rot-Weiß, andere Vereine auch, macht die Sache aber nicht besser. Also ich glaube, wir müssen mal zusammensetzen, überlegen, wie man das in den Griff bekommt. Und die Leute sind ja da. Ja, wenn es kein Fußball gibt, gehen sie vielleicht zum Handball oder was, oder zum Volleyball, keine Ahnung. Gegenwärtig sind sie beim Fußball. Aber tolerieren können wir es auf gar keinen Fall. Mhm. Und das kann man auch nicht einfach so zuschauen und das akzeptieren geht nicht.
Also das hat ja nun ganz konkrete Auswirkungen gehabt. Die Randale in dem Spiel gegen Frankfurt hat sich gezeigt, dass der Zaun nicht ausreichend dimensioniert war von der Gästetribüne und diese Nachbesserungen kosten 100.000 Euro. Wer bezahlt das? Also ist eindeutig ein Planungsfehler. Die Fans sind durchgebrochen.
Nee, kein Planungsfehler. Wir haben gebaut nach Stadionhandbuch des DFB. Wir haben nicht
abgestimmt.
Es gibt ein Stadionhandbuch des DFB, wo wo die Forderungen drin stehen, was man braucht, also was so ein Zaun aushalten muss und so weiter und so fort. Mhm. Und nach diesem Handbuch haben wir gebaut. Mhm. Wir haben kein, da muss ich gerade ein Neuerrecht geben an der Stelle, wir haben keinen Hochsicherheitstrakt gebaut und kein reines Fußballstadion, sondern eine Multifunktionsarena, nach, was den Fußball angeht, nach dem Stadionhandbuch des DFB, das haben wir gemacht. Jetzt muss man mal gucken, was da jedenfalls nachgebessert werden muss oder müsste noch. Ich habe auch noch keinen Betrag gehört, was das kostet, aber da sage ich ausdrücklich, muss man auch mal schauen, ob das komplett bei uns liegt. Ne? Also es ist eine Multifunktionsarena, kein reines Fußballstadion, und wir haben uns sicherheitstechnisch an die Kriterien gehalten, an die man sich halten muss.
Entschuldigung, aber der Hauptankermieter ist Rot-Weiß Erfurt, das ist also schon auch ein Fußballstadion. Ja, wenn Erfurt, dann Steine, da sind Steine geworfen worden.
Rot-Weiß Erfurt, der Verein, der uns allen sehr am Herzen liegt. Oh. Ja? Und quasi ein, der wo wir uns alle auch wünschen, dass sie nicht nur nicht absteigen dieses Jahr, sondern vielleicht auch mal irgendwann aufsteigen. Oh. Aber Rot-Weiß Erfurt hat zum Bau dieser neuen Arena keinen einzigen Euro dazu gegeben. Das halten wir auch mal fest. Ja, es ist nicht wie bei Union Berlin oder anderswo gewesen, wo die Fans oder der Verein sich massiv beteiligt hat. Bei uns war das eben nicht der Fall. Und bei aller Sympathie für den Verein, wenn man sich aber hinschauen muss, wie man jetzt bestimmte Probleme, die da sind, löst, gemeinsam löst, bin ich dabei, muss man mal auch mal sagen, es kann auch nicht sein, dass alle dann pausenlos in Richtung Stadt schauen und sagen, Stadt, mach mal. Mhm. Die Stadt hat schon viel gemacht. Die Stadt hat jetzt gemeinsam mit dem Land für diese neue Arena, die wie gesagt nur zum Teil Fußball ist, zum größeren Teil, die meisten Veranstaltungen sich in anderen Bereichen bewegen, haben wir gemeinsam mit dem Land 39,4 Millionen Euro ausgegeben. Mhm. Das ist nicht wenig. Und deswegen halte ich jetzt die Forderung, Stadt, mach mal, besser mal einfach so nach, halte ich für wenigstens hinterfragenswert.
Also schließen Sie sich dem Urteil von Volker an, der sagt, eine Dreistigkeit der Vereinsführung. Und da meine ich nicht den Verein Stadtverwaltung, sondern den Verein Rot-Weiß Erfurt. Also das heißt, das ist nicht in Ordnung?
Ich möchte ausdrücklich Rolf Rombach ausnehmen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass das ohne Rolf Rombach es dem Verein in der Form gar nicht mehr geben würde. Aber ich denke mir, dass in der Reihe 1b von Rot-Weiß Erfurt sich der eine oder die andere, meistens sind es ja der eine und der andere, es sich manchmal sehr einfach macht. Mhm. Und wir wissen, dass das Fußball auch kein billiges Geschäft ist und kein billiger Sport ist. Das kostet Geld. Also eine Handballmannschaft in der ersten Bundesliga zu halten, ist kostengünstiger, mhm, in Anführungsstrichen, im Vergleich zu einer Fußballmannschaft in der dritten Liga. Das wissen wir alle. Aber zum Schluss muss man sehen, wer kann was machen und wer ist für was verantwortlich. Und wie gesagt, die Stadt hat mit großem Aufwand in den letzten Jahren dort eine neue Arena hingestellt, auch für den Fußball. Und ich halte es dann für schwierig, wenn immer wieder irgendwelche Forderungen kommen an die Stadt, was wir denn noch alles Schönes zu tun haben. Das ist schwierig. Es gibt viele unzählige Vereine in dieser Stadt. Und es gibt unzählige Sportplätze und Sporthallen, die wir übrigens zum Großteil auch noch sanieren müssen. Da ist viel gemacht worden, ne? Aber es gibt durchaus Turnhallen, da haben wir noch Sanitärtrakte drin aus den 70er Jahren, ne? Und das da muss man auch das mal angehen.
Zu erklären. Die Westtribüne muss ja auch noch neu gemacht werden und die letzte Rate ist die immer noch nicht gezahlt. Also Streit mit Kösterbau, die sollen jetzt auch die Westtribüne machen. Ist das,
ich denke mal, die Westtribüne hätten wir doch auch sowieso machen müssen. Die Westtribüne, was kann man sagen, gab es so über 20 Jahren auch Fusch am Bau. Die ist nicht, mhm, so gebaut worden, wie das die Pläne vorsahen. Da sind auch in puncto Brandschutz sind dort Materialien verbaut worden vor über 20 Jahren. Die hätten nie verbaut werden dürfen. Das muss einfach jetzt werden. Wäre aber sowieso gekommen, ohne den Stadionneubau, Klammer auf, wenn wir es gemerkt hätten. Ne? Durch den Neubau haben wir es natürlich gemerkt, aber es war auch gut so. Man stellte sich vor, da wäre was passiert und man hätte es nicht gewusst. Also und ausdrücklich, der kommunale Anteil am Stadion ohne Westtribüne wird sich zum Beispiel belaufen bei 6,5 Millionen Euro. Das ist für das, was wir hingebaut haben, eine vertretbare Summe. Auch dafür, dass dort eben nicht nur Rot-Weiß spielt. Also ist aber ausdrücklich, die Frauen-Nationalmannschaft, die immerhin Olympiasiegerin sind, die spielen übernächsten Monat in Erfurt. Wir werden die nächsten drei Pokalfinals, Landespokalfinals in Erfurt haben, viele andere Veranstaltungen auch, das passt schon. Mhm. Aber was Rot-Weiß angeht, da müssen wir uns einfach mal zusammensetzen und sehen, wie können wir Probleme lösen, die offenkundig vorhanden sind. Aber ich halte es für falsch, immer nur in Richtung Stadt zu gucken, sondern Stadt, mach mal. Das geht nicht.
Verstehe. Also mit der Vereinsführung oder mit den Leuten vom Rot-Weiß-Erfurt-Verein muss gesprochen werden, zumal der TEAG als Hauptsponsor ausgestiegen ist. Das ist ja eine Katastrophe. TEAG ist ausgestiegen. 1.500 Zuschauer weniger als geplant. Das sind ja alles auch Kalkulationen. Ja,
wenn ich besser spiele, können wir mehr Zuschauer. Das ist auch so. Ich bin ausdrücklich, ich bin ein großer Fußballfan. Ich habe früher gerne gespielt. Ich war nie gut. Ne? Also ich spiele heute noch gelegentlich mal so zweimal im Jahr gerne Fußball. Aber es ist an mir ist nicht wirklich ein Fußballstar verloren gegangen. Ne? Aber ausdrücklich, wenn ich eben nicht untenrum krauche in der Tabelle, sondern vielleicht im oberen Drittel, dann kommen eben mehr Zuschauer. Und wenn ich das ein oder andere Spiel auch mal gewinnen würde, was man jetzt leider Gottes verliert, dann kommen auch mehr Zuschauer. Das ist ein Kreislauf zum Schluss. Und auch da kann die Stadt eher wenig machen. Ne? Da muss der ein oder andere Fußballer selbst an die Nase fassen und ein bisschen mehr laufen, ein bisschen mehr kämpfen. Und wenn Punkte gewonnen werden, kommen mehr Zuschauer.
Das abschließend zur Multifunktionsarena als Dauerbaustelle und auch als Problemkind. Gehen wir mal weiter in die Vergangenheit. Da gibt es eine interessante Forschung von Harry Weibel und da geht es um Antisemitismus und Rassismus in der DDR und das hat natürlich auch was mit Erfurt zu tun. Dazu gibt es auch eine Frage von Volker. Im vergangenen Jahr machte ein MDR-Doku auf rassistische Pogrome in der DDR aufmerksam. Dabei wurde erwähnt, dass es in Erfurt 1975 eine Hetzjagd von hunderten Menschen auf algerische Vertragsarbeiter stattgefunden hat. Die sind also in die Post reingejagt worden und festgehalten worden. Diese konnten dem Lynchmob nur knapp entkommen. Wird es von Seiten der Stadtverwaltung, eine offizielle Aufarbeitung dieser Ereignisse geben? Also neue Forschungsergebnisse gibt es in der Gedenkstätte Andreasstraße, jetzt auch einen Vortrag zu dem neuen Buch. Harry Weibel wird da sein. Also ein Stück Stadtgeschichte, das also neben Andreasstraße, neben Topf und Söhne auch sozusagen ein dunkles Kapitel zu DDR-Zeiten war, muss sich damit Erfurt auch auseinandersetzen? Gerade wenn wir darüber reden, wie populistische Parteien hochkommen können, wie Rassismus, Populismus Fremdenfeindlichkeit entsteht, war die DDR auch nicht ausgenommen davon?
Mitnichten. Die DDR hat natürlich diesen Antifaschismus propagiert, ja, und dass es unter der Decke genügend Menschen gab, die auch eher anders getickt haben, das wusste man auch schon vor 89. Und man hat mit dem Finger nach den Westen gezeigt, aber natürlich gab es durchaus hier auch den einen oder anderen Ausfall. Das muss man sich jetzt mal anschauen, ob man das, wie man das aufarbeiten muss, ob man es thematisiert. Verschweigen darf man es auf jeden Fall nicht. Ja, aber wie gesagt, wer in der DDR aufgewachsen ist und auch schon so groß war, dass er auch selbst schon denken konnte und Erinnerungen hat, hat durchaus auch schon vor 89 mitbekommen, dass das Antifaschismus zwar von der Staatsführung immer so wie eine Monstranz vor sich hergeschleppt wird, dass es aber nicht durchgängig in der Bevölkerung so befolgt wurde.
Und so. Und in dem Land, was keine anderen Kulturen Fremden kennt, ist natürlich, irgendjemand hat jetzt hier sein Handy an, bitte ausmachen.
Ich hab mal gelesen vor vielen Jahren, dass es in Japan den weltweit größten Antisemitismus gibt, obwohl es in Japan so gut wie keine Juden gibt. Ah. Ne, und da ist ein bisschen was dran. Ne? Dinge, die ich nicht kenne, vor denen habe ich Angst. Und Fakt ist mal eins, dass auch damals in der DDR natürlich die Völkerfreundschaft aber verkündet wurde und wir lieben alle und alle lieben uns. Aber de facto, man hat doch mit ausländischen Vertragsarbeitern zum Beispiel doch so gut wie keinen Kontakt gehabt. Die wurden doch kaserniert gehalten.
Kaserniert sogar.
Richtig kaserniert gehalten. Und es waren damals nicht wenig ausländische Staatsbürger da, aber an die kamen sie ja quasi nicht ran. Und das kann auch einen Teil mit dieser Stimmung erklären.
Noch ein weiteres Thema zu Stellenbesetzungen. Wir haben über die Dezernentenstelle gesprochen, über die nicht besetzte. Hier gibt es eine weitere Frage von Stefan, sehr geehrter Bausewein. Die Bürger dieser Stadt mit und ohne Behinderung schätzten die Arbeit von Herrn Zweigler, des bisherigen Beauftragten für Bürgeranliegen und für Anliegen von Menschen mit Behinderung, sehr. Die Betroffenen danken für seine stets offene Art, die Unterstützung und gönnen ihm nun einen wohlverdienten Ruhestand. Leider konnte eine Nachfolge dieser Position nicht rechtzeitig geklärt werden. Die zum 01.02.2017 ausgeschriebene Stelle wurde bisher nicht besetzt. Die Chance auf eine Übergabe der Angelegenheit im Amt wurde leider versäumt. Frage: Zu welchem Zeitpunkt kann mit einer Besetzung der Stelle gerechnet werden? Wie ist die Zuständigkeit für entsprechende Anliegen in der Zwischenzeit geregelt? Vielen Dank. Gibt es da Neuigkeiten?
Ja, die gibt es. Die Stelle ist besetzt. Seit 15.02. ist Frau Michelfeld Ulrich da und Herr Zweigler ist auch noch da. Also er ist jetzt, ich glaube, die letzte Woche da und geht dann nächste Woche in seinen verdienten Ruhestand und er arbeitet sie seitdem ein. Also das ist übrigens untypisch, dass wir das machen. Normalerweise kommt es eher selten vor, dass Stellen direkt ohne, also nahtlos besetzt werden. In dem Fall haben wir es anders gemacht, weil natürlich Herr Zweigler auch in den letzten 25 Jahren ein unglaubliches Wissen angehäuft hat. Mhm. Und was die Einschätzung von Herrn Zweigler angeht, die eben hier vorgelesen wurde, kann ich voll unterstützen. Also ist, ich glaube, Frau Michelfeld-Ulrich wird sich einarbeiten in die Stelle, aber es ist schon erstmal ein großer Verlust, dass er jetzt in Ruhestand gehen darf. Ich weiß ja nicht, dass er gehen muss, aber er ist halt dran. Man sieht es ihn nicht an, den Mann. Also es gibt ja auch, wenn man schätzen würde, würde man sagen, hat noch ein paar Jahre zu arbeiten, aber nein, es ist nicht so.
Gut, also Verwaltung ist ja doch wahrscheinlich ein ein Job, ja, der nicht so schlimm zermürbt, wie man denkt.
Es gibt Hoffnung.
Es gibt Hoffnung. Eine weitere Frage von Dieter. Im aktuellen Amtsblatt bezieht er sich darauf, Maßnahmenpaket zur Erreichung der Erfurter Klimaschutzziele Mobilität, hat er gelesen im aktuellen Amtsblatt. Entsprechend des VEP Radverkehrs ist die Schaffung von durchgängigen interstädtischen Hauptradrouten zu priorisieren. Na endlich möchte man da rufen, schreibt Dieter. Zweitens, die Verwaltung berücksichtigt bei der Aufstellung von Bebauungsplänen umweltfreundliche Mobilitätsformen auch in Bezug auf die Errichtung von Stellplätzen. In den Begründungen der B-Plan, also Bauplanentwürfe, ist auf diese Thematik einzugehen. Geht es vielleicht noch schwammiger? Fragezeichen. Wann endlich wird die Stellplatzsatzung geändert? Fahrrad statt Autostellplätze? Fragezeichen. Wo bleibt die angekündigte Stellplatzbegrenzungssatzung, besonders für die Altstadt? Ein Blick auf aktuelle Baustellen in der Altstadt zeigt, Autostellplätze zu jeder Wohnung scheinen in Erfurt immer noch ein Grundrecht zu sein. Andere Städte sind da bereits viel weiter, Ausrufezeichen, fragt und sagt Dieter. Also das alte Thema, was wir hatten, also Autos sind prioritär in der Innenstadt und nicht. Wenn ich bauen muss, muss ich Stellplätze schaffen. Da gibt es auch andere Beispiele.
Sind sie nicht. Ich meine, ich sage nur die ganze Sache Begegnungszone, die wir auf den Weg gebracht haben.
Nee, es geht ja um diesen, wenn ich baue, dass ja, ich sozusagen einen Stellplatz...
Wir versuchen ja mit aller Kraft zu erreichen, dass die Leute mehr und mehr umsteigen vom Auto auf den ÖPNV. Ja, auch das will ich mal nicht jetzt ausblenden. Und bei mir war es auch aufs Fahrrad. Aber ich sag mal, Fahrrad alleine ist es auch nicht. Wer Fahrrad fahren will, soll es tun. Aber auch der ÖPNV ist eine sehr, sehr, sehr umweltfreundliche Art, sich fortzubewegen. Und Erfurt ist unter den deutschen Großstädten die Großstadt mit der zweitgrößten ÖPNV-Nutzung nach Berlin. So.
Und jetzt aber gerade um Rad. Also, scheint ja wirklich kein Radfreund zu sein.
Doch,
also wenn
ich
sage, also Rad fahren soll, wer will.
Was ich nur sagen will, ist, dass es nicht eine allein glückselig machende Form der Bewegung gibt. Mhm. Ich denke, wir müssen den Radverkehr noch stärker unterstützen. Da sind wir auch dran. Also auch was geschrieben wurde mit den Trassen und so weiter, gar keine Frage. Ich darf an die Debatte jetzt erinnern, Nordhäuser Straße, wo es höchste Zeit wird, dass wir endlich das Klinikum und vor allem die Uni anbinden mit einer vernünftigen Radweg. Da sind wir dran. Bestimmte Dinge brauchen einfach ihre Zeit, weil wir oftmals auch über privaten Grund und Boden weg müssen und so weiter und so fort. Und wir haben, glaube ich, jetzt in der Stadt 160, 170 Kilometer Radweg. Zur Wende waren es 5 Kilometer. Also da gehen wir
voran. Von 5 Kilometer bis...
Früher war es nur die Magdeburger Allee oder die Karl-Marx-Allee, gab es einen Radweg und das war's. Und jetzt haben wir 160, glaube ich. Das muss noch viel mehr werden, sind wir dran. Schritt für Schritt wird gebaut. Wenn eine Straße neu gebaut wird, ist ein Radweg immer dabei. Und einen oder anderen Radweg bauen wir auch separat. Aber ich denke trotzdem, dass man das mit dem nicht losgelöst betrachten kann. Ne? Dass es immer Menschen gibt, die vielleicht jetzt nicht so Rad fahren wollen, trotzdem man eine Alternative bieten muss, dafür, dass sie kein Auto benutzen. Dafür gibt es einen ÖPNV, der ist gut ausgebaut. Begegnungszone Innenstadt, absolute Priorität, Individualverkehr rausholen aus der Innenstadt, so gut wie es geht. Aber jetzt kommt's. Ich kann mir auch die Welt nicht so zurechtbiegen, wie ich sie gerne hätte. Es ist schon so, dass nicht wenige Menschen auch ganz gerne ein Auto besitzen, ne? und auch es ganz gerne irgendwo abstellen wollen. Und die Stadt ist zum Zeitpunkt gewachsen, da gab es eben so gut wie keine Autos. Und wenn eben heute Häuser neu gebaut werden, dann muss man eben die Stellplätze verlangen, dort wo es geht mit Tiefgarage oder mit öffentlichen Stellplatz ablösen, dass das ausgleichen. Also ich glaube, man kann nicht nur ein Segment rausgreifen und sagen, mehr Radverkehr und damit lösen wir alle Probleme, sondern muss das große Ganze sehen. Verbesserter Radverkehr, bessere Möglichkeiten Rad zu fahren, noch bessere ÖPNV, aber eben auch für die, die ein Auto haben, auch die Möglichkeit schaffen, dass sie gelegentlich hier und da parken können.
Das ist, Kostenfaktor ist immer eine Frage. Und diese Diskussion, was die Linke eingebracht hat, kostenloser ÖPNV, ist das für Sie eine Option? Sagen alle Menschen, die in Erfurt Steuern zahlen, die hier wohnen, dürfen den ÖPNV kostenfrei benutzen?
Ja.
Wird ja auch mit 10 Millionen gefördert von der Stadt.
Es sind sogar 11. Ne? Es ist wohl eher eine rechtliche Frage. Frau Berg, also die EFAG-Chefin, hat mir vor 2-3 Jahren, als es schon mal Thema war, gesagt, wir hätten ein förderrechtliches Problem, weil gerade das Straßenbahnnetz ja im erheblichen Umfang mit Fördermitteln ausgebaut wurde. Und da muss man wohl Fahrkarten verkaufen. Also man kann nicht irgendwie sagen, wir stellen euch mal frei und führen so eine Art ÖPNV-Steuer ein. Vom Grundsatz her bin ich aber dafür, dass möglichst viele Menschen ÖPNV benutzen. Und es ist ja auch so, wenn ich in der Kernstadt wohne, brauche ich im Regelfall kein Auto. Also ich kann auch in die Innenstadt, wenn ich in die Innenstadt fahre, bin ich immer mit der Straßenbahn oder mit dem Bus schneller aufgrund der Vorfahrtregelung, die wir haben. Das ist auch gut so. Aber letztendlich ist es auch so, dass nicht wenig Menschen bequem sind. Und ich kann Ihnen sagen, wenn ich mir eine Ortsteilbegehung mache oder Stadtteilbegehung mache, ein Top-Thema in nahezu jedem Stadtteil, Ortsteil ist das Parken. Außer vielleicht auf den Dörfern, da haben sie ein bisschen mehr Platz. Ne? Aber sobald Geschosswohnungsbau existiert, ist immer eine Top-Meldung oder eine Top-Frage, warum gibt es keine Parkmöglichkeiten? Und ich gebe zu, manchmal sage ich, Freunde, da müsst ihr halt mal 50 Meter laufen oder 100. Ja, das ist, finde ich, wenig Mitbürger auch ein Problem. Ne? Aha, da will man eben am liebsten vor der Haustür parken. Und da muss man irgendwie eine Variante finden, wo alle Seiten mitleben können.
Aber es gab Zeiten, da konnte man in Kneipen rauchen, da brauchte man keinen Helm aufsetzen, es gab nicht mal Gurtpflicht. Und ich meine, es ist auch nicht eine Frage von Regulierung und von klaren Rahmenbedingungen und Ansagen, dass man sagt, okay, ich muss nicht überall mit dem PKW hinfahren können. Nur mal so als.
Ja, man darf ja auch nicht überall hinfahren mit dem PKW. Ist doch so. Ich meine, also wie gesagt, die Innenstadt haben wir deutlich unattraktiver gemacht fürs PKW-Fahren.
Diese Politik wollen Sie auch weiter?
Na, sicher doch. Also das Ziel besteht nach wie vor, gerade aus der Altstadt, aus der Innenstadt, den PKW-Verkehr so gut wie es geht rauszuholen. Was nicht heißt, dass die da wohnen, nicht mehr an ihre Haustür kommen. Da müssen wir auch einen Weg finden.
Sozialer Wohnungsbau und die Frage der Mieten, die ja durch die Decke gehen. Also das Schöne, dass nämlich Leute hierher ziehen, dass Erfurt attraktiv ist und wird und bleibt und viele Menschen hierher wollen, auch hier wohnen wollen, ist gleichzeitig auch ein bisschen das Problem. Die Mieten steigen und es wird immer schwieriger, einen bezahlbaren Wohnraum zu finden, merke ich im Bekanntenkreis und ist ja allerorten zu beobachten. Welche Verantwortung hat die Stadtverwaltung, hat eine Stadt auch bezahlbaren Wohnraum zu gewährleisten? Also sozialer Wohnungsbau ist ein Thema und ist das auch Ihr Thema?
Natürlich, also auch das sind wieder mehrere Säulen. Es gibt ja zurzeit glücklicherweise nicht wenig private Investoren, die Wohnungen bauen.
Wird gebaut, was ist heute Geld eigentlich?
Im Schnitt so 700, 800 im Jahr, die brauchen wir aber auch, weil es ziehen 1500 Leute im Jahr nach Erfurt hinein und ungefähr 2,2 Menschen eine Wohnung, also es passt genau. Aber die Privaten, die derzeit bauen, die bauen eher im höhersegmentigen Bereich. Mhm. Da haben wir jetzt ein bisschen so eine Verschiebesituation. Ne? Die Leute ziehen dann, der eine oder andere zieht dann vielleicht eher aus günstigeren Wohnungen aus und zieht in die teuren hinein und da wird wieder im günstigen Bereich ein bisschen was frei. Das hilft aber auf Dauer nicht. Die KOWU wird jetzt wieder anfangen mit Bauen. Die ersten beiden B-Pläne sind unterwegs und dann geht's los. Und dann wird es auch, wir nehmen die Fördermittel vom Freistaat so gut wie es geht. Das wird nicht ganz ausreichen, um die Mieten auf 6 Euro, 6,50 zu drücken. Es wird auch noch eine Mischfinanzierung geben dann, dass man auch durchaus auch die KOWU etwas teurere Wohnungen gegebenenfalls baut, um damit auch die günstigeren mit zu finanzieren. Aber die KOWU steigt ein. Und das ist die Möglichkeit, die wir haben.
Wie spruchreif ist, dieses Aktionsbündnis sollen ja sich viele Beteiligte an einen Tisch setzen, also die Genossenschaften und alle, die im weitesten Sinne was mit Wohnraum zu tun haben, um da aktiv zu werden und sich auch abzustimmen. Aber denn das braucht ja da irgendwie einen Plan. Kann ja nicht jeder vor sich hin investieren.
Also es kann schon jeder vor sich hin investieren, aber es ist ja, das spielt ja alles mit rein. Auch unser Stadtentwicklungskonzept spielt da mit rein. Wenn wir natürlich auch genau gucken wollen, wo macht es denn Sinn, Wohnungen hinzubauen. Also auf jede grüne Wiese ist dafür nicht geeignet. Wir wollen auch gesund wachsen und da kommt es auch auf Infrastruktur an. Ne? Also habe ich eine Straßenbahn in der Nähe? Habe ich dort Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe? Schule, Kindergarten? Ich kann Ihnen sagen, die ersten 10 Jahre meiner Amtszeit hat das, wenn jemand einen B-Plan auf den Weg gebracht hat für ein paar Häuser oder ein paar Wohnungen, hat das nie einen interessiert, ob da eine Schule in der Nähe ist, weil immer klar war, passt schon irgendwie, ist schon nur irgendeiner in der Nähe und das reicht schon raus. Mittlerweile gibt es immer Stellungnahmen, das Amt für Bildung dazu, was das auch fürs Schulnetz heißt, wenn wir an der und der Stelle neu bauen. Das ist man schon zusammen überlegen, dass wir eben gesund wachsen von innen nach außen. Aber zum Schluss, das zentrale Problem sind eher, wie Sie schon sagten, die kostengünstigen Wohnungen. Und das kann nur eine Aufgabe sein, diese Schluss die KOWU erfüllt als eigene Gesellschaft und vielleicht mit Abstrichen auch noch die Genossenschaften, die großen. Das wird bei privaten Investoren eher schwierig sein, dass sie sagen, ich bringe Wohnungen an den Markt, wo der Quadratmeter 6,50 kostet.
Also eine kommunale Wohnungsgesellschaft und die Genossenschaften ja auch irgendwie können eine große Rolle spielen.
Es zeigt sich heute, wie wichtig es war, vor 10 Jahren die KOWU zu retten.
Also und nicht zu verkaufen.
Mal schauen mal nach Dresden. Die haben komplett ihre Wohnungen verkauft, haben sich als Stadt damit entschuldet. Die beginnen jetzt wieder damit, eine neue Gesellschaft aufzubauen, weil sie eben sehen, dass sie gerade, was die unteren Mietbereiche angeht, nicht mehr Herr werden der Probleme. Ne? Weil eben der Bedarf da ist für Wohnungen, aber ein Privater eben dazu neigt, auch das als Wohnung rauszuholen, was er rausholen kann. Mhm. Und ich sag mal noch eins, da will ich jetzt nicht nur die KOWU nennen, ungefähr die Hälfte aller Wohnungen in Erfurt sind entweder im kommunalen Besitz über die KOWU oder im genossenschaftlichen Besitz. Das schützt uns in gewissem Umfang noch, weil auch die Genossenschaften natürlich keine Preistreiberei betreiben. Also ich glaube, diese Ausgewogenheit des Wohnungsmarktes, das hat auch dazu geführt, dass das, ja, die Mieten steigen, aber lange nicht so steigen, wie das anderswo unter solchen Rahmenbedingungen der Fall gewesen wäre.
Letztes Thema, Bäder. Das ist jetzt eigentlich, könnte man sagen, die Freibäder. Wir wünschen uns ja alle den Frühling und dass der Sommer kommt in die Badesaison, aber man kann ja auch in Schwimmhallen baden gehen und vor allen Dingen schwimmen lernen. Zwei Schwimmhallen bräuchte es eigentlich noch.
Eine
bräuchte es für den Schulunterricht, zwei wären schön, aber eine wird tatsächlich auch gebraucht. Und die Frage, Bäderkonzept, eine Schwimmhalle und die Erhaltung der Bäder. Wie sieht es da aktuell aus?
Ja, sind wir dran. Ich meine, das Bäderkonzept ist in der Endabstimmung und dann werden wir Perspektiven für Mühlsburg und für Dreienbrunnen aufzeigen.
Perspektiven aufzeigen heißt, die Idee ist, das tatsächlich zu
retten? Dass sie bleiben.
Dass Mühlsburg und Dreienbrunnenbad
gerettet werden. Dass die Bäder gerettet werden und weiterhin am Netz bleiben. Und da wird auch eine Investitionssumme dahinter stehen, was man dort ausgeben muss, um die Bäder zukunftsfest zu machen. Und jetzt die Schwimmhalle, die muss kommen.
Muss kommen,
die wird auch kommen. Also sage ich ausdrücklich, das dauert noch ein paar Jährchen. Es wird ja auf die Stadtwerke zukommen, da zu investieren. Die betreiben ja auch die Bäder. Und die Stadtwerke sollen jetzt und müssen erstmal die Buga stemmen. Das machen sie auch gut. Ja. Und dann werden wir, sage ich mal, in den nächsten 4-5 Jahren uns intensiv der Frage widmen, dritte Schwimmhalle. Wir können gegenwärtig den Vereinssport und den Schulsport abdecken mit den beiden Schwimmhallen. Das wird auch weiterhin funktionieren. Aber der Freizeitsport kommt ein bisschen zu kurz. Also wenn Sie mal spontan die Idee haben, jetzt mal schwimmen zu wollen, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass Sie eben nicht rein können, weil da gerade die Schüler trainieren oder die Sportvereine trainieren. Und deswegen brauchen wir eine dritte Halle. Aber da muss auch klar sein, eine dritte Halle kostet uns wahrscheinlich um die 10 Millionen. Hm. Nur in der Investition. Und von der Betreibung ganz zu schweigen. Ne? Also auch Bäder sind nicht kostendeckend zu betreiben. Ne? Genauso wie eine Straßenbahn nicht kostendeckend zu betreiben ist und kein Zoo kostendeckend zu betreiben ist und keine Museen und kein Theater. Das sind alles die Punkte, wo man eben als Stadt oder eben als Stadtwerke oben drauflegen muss. Und deswegen ja auch die Schlaumeier dieser Welt, die oft mal sagen, so eine Verwaltung muss genauso geführt werden wie ein Unternehmen. Da sage ich immer, Freunde, Unternehmen würde sich mittelfristig von allen verabschieden, was keine schwarzen Zahlen bringt. Und es gibt einfach Dinge, die werden nie schwarze Zahlen bringen. Die werden immer Verluste machen. Da muss man zusehen, dass die Verluste möglichst begrenzt werden. Aber gerade die sind im Punkt Daseinsvorsorge und Attraktivität einer Stadt unglaublich wichtig.
Fängt es nicht damit an, dass man das überhaupt Verluste nennt, sondern klar, das sind klare Investitionen in die Attraktivität der Stadt, in die
Infrastruktur.
Nennen, ja. Und das kostet eben Geld.
So. Ja, ich bin ja dafür, dass man es auch schöner umschreibt. Ja. Mhm. Aber Fakt ist mal eins, das kostet eben Geld. Ja. Und die Tatsache, dass Erfurt wächst, liegt auch daran, dass wir Angebote haben, die andere nicht haben. Und wenn wir EGA ist auch ein schönes Beispiel. Ja, wenn wir die Preise nehmen würden auf der EGA, die wir nehmen müssen, um kostendeckend zu arbeiten, geht damit kein Mensch mehr hin. Aber ich denke, Daseinsvorsorge und Attraktivität einer Stadt ist einfach viel, viel mehr. Und deswegen muss es solche Einrichtungen geben. Und letzter Satz dazu. Wir haben ja in den letzten 20 Jahren vieles in Richtung Stadtwerke abgeschoben, was auch Geld kostet. Ne? Also der ÖPNV zum Beispiel, die EFAG oder eben die Bäder oder die EGA. Also jeder erfordert, dass er seinen Strom bei den Stadtwerken kauft, sein Gas dort kauft, unterstützt eben auch die Bäder und die EGA und die EFAG. Ja, und das muss man auch immer im Schirm haben, wenn man drüber nachdenkt, wo man gerade seinen Stromvertrag abschließt.
Mit diesem kurzen Werbeblock, aber es ist ja ein Eigenbetrieb. Ist ein Eigenbetrieb der Stadt und das ist legitim. Abschließende Frage noch, was werden die nächsten Dinge sein, die Sie prioritär angehen? Das liegt mir jetzt am Herzen. Also Buga ist noch ein bisschen hin, aber was sind so in diesem Jahr für Sie, das will ich irgendwie zum Abschluss bringen und das ist jetzt mein...
Also die nächsten Wochen werden schon ziemlich heiß werden. Gut, ist immer heiß, aber es ist besonders... besonders intensiv, weil viele entscheidende Flöcke eingeschlagen werden. Also einmal die Haushaltsdebatte, Haushalt wird dann kommen jetzt zeitnah und dann hoffentlich auch beschlossen werden. Buga, das ganze Thema Petersberg, Defensionskaserne, sind wir gerade in internen Abstimmungen und hoffen, dass wir da wirklich auch in den nächsten Monaten was Klares vorlegen können mit einer klaren Finanzierungsaussage und einem klaren Konzept. Und ich glaube, was uns auch die nächsten Wochen, Monate beschäftigen wird, die ganze Frage Schulsanierung. Und da hoffe ich auch, dass es da einen Konsens gibt im Stadtrat. Ne? Wir haben ja bisher immer so diese Politik gehabt, so die einen fordern alles und die anderen machen dann die Drecksarbeit und beschließen den Haushalt. Ich hoffe wirklich, dass wir in puncto Schulsanierung einen kommunalen politischen Konsens hinbekommen. So quer durchs Parteienspektrum durch. Dass alle sagen, das ist die Aufgabe der nächsten 10 Jahre und dann setzen wir auch entsprechende Schwerpunkte. Ich denke schon, das wird die nächsten 3 Monate werden das die drei bestimmten Themen sein. Neben den vielen kleinen.
Dann hoffe ich, dass der Abstand unseres Besuchs nicht so allzu groß wird. Bedanke mich bei Andreas Bausewein für die Fragestunde und wünsche Ihnen noch eine angenehme Zeit und einen schönen Tag. Danke fürs Kommen.
Tschüss.
Tschüss.